Guten Morgen von mir. Ich stand schon oft hier vorne. Ich habe lange nicht so komisch mich angefühlt. Komisch, weil es mich nicht stört, sonst hier vorne zu stehen. Aber heute bin ich ein bisschen aufgeregt. Es gibt Menschen, die haben für mich gebetet. Eine Person hat mir das jetzt gerade noch mal ganz deutlich gesagt. Das war ganz ermutigend. Ja, der Armin, der war so mutig und hat mich gefragt. Und zur Ehre Gottes stehe ich jetzt hier und will dank meinem himmlischen Vater berichten von dem, was er in meinem Leben tut und was er mit euch vorhat. Und ich danke ihm, dass er durch mich wirken will. Bevor wir in das Wort Gottes einsteigen, will ich eine persönliche Geschichte erzählen. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich mich taufen lassen. Und ich habe den Glauben vorher zu Hause erlebt, von Kind an. Hautnah, lebendig und im Alltag. Es gab Höhen und Tiefen. Meine Eltern, die haben, was mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, in meinen Kindheitsjahren, wie meine Kinder jetzt alt sind, haben eine Frau begleitet, die mit einem Alkoholiker verheiratet war. Und das war ja manchmal sehr anstrengend, weil der Mann natürlich Anfeindungen hatte gegen Gott. Er wusste, wer das ist, aber der kam halt und die Frau hat auch Zuflucht bei uns gesucht und meine Eltern haben im Gebet für sie eingestanden und gekämpft. Aber wir Kinder, wir haben halt das eine miterlebt, dass sie bei uns zu Hause war, aber auch, wie der Mann eben Unruhe gebracht hat. Und das wollte ich sagen, wie lebendig eigentlich der Glaube im Alltag gelebt war. Das war nicht nur Sabbat und Gottesdienst und in der Woche was anderes, wie jeder von uns weiß, ist das ja eine große Kunst ist, das übereinzubringen, was wir heute hier hören, mit in die Woche zu nehmen. Aber so habe ich das erlebt und am Ende mit 15 entschieden, dass ich auf keinen Fall ohne Gott leben will und habe mich dann taufen lassen. Es ist nicht so, dass ich ein großes Erlebnis hatte von Finsternis ins Licht, aber es war mir ganz wichtig, dass ich auf keinen Fall ohne meinen Gott durch mein Leben gehen will. Über die vielen Jahre habe ich von kleinen Portionen gelebt, so kommt es mir heute vor, wenn ich so zurückgucke. Aber Gott hat die kleine Flamme, die in mir war, nicht ausgelöscht, sondern hat die immer wieder aufbrennen lassen. Und dann ist sie manchmal wieder auf Sparflamme zurückgegangen. Aber er war gnädig und ich kann heute schon sehen, wie er mich durchgetragen hat. Das ist schön, wenn man auf ein Stück Zeit zurückgucken kann. Das kann man in jungen Jahren manchmal noch nicht. Aber wenn man dann schon ein bisschen was erlebt hat, dann kann man schon ein Bild erkennen rückwärts. Und ich bin dann auch durch schwierige Zeiten gegangen, vor allen Dingen in meiner Ehe. Aber ich habe mich an Gottes Wort festgeklammert und er hat mir die Treue gehalten. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und auf sein Wort hin bin ich heute immer noch verheiratet und inzwischen auch wieder sehr glücklich. Wir haben zwei Kinder. Und die möchten wir im Glauben an ihn erziehen und das auch vorleben. Aber das geht halt nur, wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Da können wir nicht auf Dauer von Erlebnissen anderer zehren und sprechen und leben und das vielleicht sogar brennend erzählen. Das geht einfach nicht. Wir brauchen eigene Erfahrung. Und nun sind es halt auch meine Kinder, die mich an meine Grenzen bringen. Dafür bin ich Gott dankbar, weil er mich so vieles gelehrt hat, was ich ohne sie nicht begriffen hätte, nicht erleben hätte können. Und wir können auch lernen, wie Gott mit uns umgeht, anhand dieser Eltern-Kind-Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben. Das verdeutlicht so vieles. Und vor einem Jahr war es dann soweit, dass ich nicht mehr ein noch aus wusste, wie ich mit einigen Dingen umgehen soll, die durch meine Kinder, aber in mir an die Oberfläche gekommen sind. Die hatten mit mir zu tun, nicht mit ihnen, sondern sie waren nur so der Katalysator, der das hochgebracht hat. Und ja, dieses Versagen oder dieses am Ende ankommen, das hat Gott zugelassen. Und er hat mir eine intensive Zeit mit ihm geschenkt und ich durfte ihm neu begegnen. Das war was ganz Wunderbares. Und er hat meine Ängste und Sorgen und auch Zweifel im und am Glauben ganz ernst genommen und hat begonnen, mir Heilung zu schenken an meinem inwendigen Menschen, da wo es wo es niemand sieht, wo es eben nur durch Situationen und Erlebnisse zutage kommt. Und er hat mir einen Hunger geschenkt, den er gestillt hat, aber wo er immer wieder neuen Hunger gibt, um mich voranzubringen. Und ich habe kosten dürfen, wie wunderbar ganz enge Gemeinschaft mit Gott ist und wie Nähe mit Gott schmeckt. Und das meine ich wirklich so. Und mir kam dann der Vers, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das hat nichts mit Essen zu tun. Das ist, was hier innen drin ist. Und ein Stück davon, von dieser Nähe mit Gott, will ich heute mit euch teilen. Mein Thema heißt Gott Vater. Wir wollen jetzt gemeinsam lesen. Johannes 14, Vers 1 bis 14. Ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Ja, sage ich, Johannes 14, 1 bis 14. Ich lese den Text komplett vor für euch. Wer keine Bibel hat, der kann sich entspannt zurücklehnen und zuhören. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn jetzt bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Entgegnete Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Bis hierhin. Ganz spannendes Kapitel und der nächste Abschnitt, den müsste man noch dazu nehmen, aber man muss sich beschränken. Hier wird ganz viel über den Vater berichtet im Himmel, wie der ist und was der macht. Es war so. Ich hatte immer einen Vater und ich fand einen ganz guten. Also wie ich fand einen ganz guten. Und ich bin auch nicht erst einmal seit meiner Teenagerjahre mit ihm aneinander geraten. Mit Vergebung und Versöhnung. Gott sei Dank. Doch wie ich schon erwähnte, brachen durch meine Kinder Dinge in mir auf, über denen Gott sich erbarmt hat. Ich habe Verletzungen entdeckt, wo ich nicht wahrgenommen und begleitet wurde, wie ich es zu einer guten Entwicklung oder auch zu meiner guten Entwicklung gebraucht hätte. Und was macht man mit dem Vaterbild, das man über seinen irdischen Vater hat? Man überträgt es auf Gott. Ich auch. Es waren nur Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten haben doch meine Beziehung belastet. Zum himmlischen Vater wie zu meinem irdischen. Und zuerst bin ich in die Beziehung zum himmlischen Vater gegangen. Nicht all das Gute, was wir heute, was der Vater vereint, finden wir in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Die Bibel ist voll und es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, das alles miteinander zu verbinden. Ich beschränke mich heute auf das, was Jesus hier in Kapitel 14 gesagt hat. Wir wollen mal schauen, was dort steht, wie der Vater ist. Jesus sagt, dass wenn wir ihn sehen, wir den Vater sehen. Und wenn wir Jesus erkennen, wir den Vater erkennen. Wenn ich jemanden sehen will, dann habe ich vielleicht einen schnellen Eindruck, so von ferne. Aber so genau kann man da nichts sagen. Da muss man schon ein bisschen was investieren. Da braucht man Zeit, die man miteinander verbringt. Und das meint dieses Erkennen. Das Erkennen ist Kennenlernen. Das ist mehr Wissen als nur zu sehen, wie jemand aussieht, gekleidet ist und ob er jeden Tag zur Arbeit geht. Das heißt in Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Ich finde, Jesus spricht hier über Dinge, die man ein Stück verstehen kann und auch über Dinge, die unseren Verstand übersteigen. Und deswegen habe ich versucht, rauszufinden, wie ich jetzt an diesen Vater rankomme. Und ich verstehe den Text so, dass sie wie zwei Personen sind, aber doch gleich. Und immer wenn ich diese Passage gelesen habe, musste ich an meinen Mann und an den Kurt denken. Und ich sage das jetzt deshalb, weil das für euch ein schönes Beispiel ist. Ihr seht die alle, ihr könnt das vom Äußeren sehen. Ich will nicht von inneren Sachen reden, weil wir unvollkommen sind und Gott ist vollkommen. Aber das Äußere, das zeigt so ein Stück, was das hier sagt. Wenn Jesus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr den Matthias anguckt, dann seht ihr auch den Kurt. Da kann man nicht dran vorbeigucken. Man wird niemand anders. Man wird nicht aussehen wie der Johann oder wie der Jochen, sondern so, wie wo man herkommt. Das ist die menschliche Ebene. Und die geistliche Ebene ist aber auch, dass Gott will, dass wir aus ihm geboren sind. Und dann werden wir ihm ähnlich. Und das ist diese uns übergeordnete Ebene, diese vollkommene Ebene, in der wir wenig Vergleiche haben können. Was lesen wir über Gott in diesem Abschnitt hier? Jesus sagt, er ist der Weg zum Vater und es gibt da überhaupt keine Abkürzung. In Vers 6 steht das. Wir können nicht einfach nur suchen und gucken, wie der Vater ist, sondern wir müssen erst Jesus studieren und dann kommen wir in die nächste Geschichte, die dahinter ist. Und Jesus beschreibt hier so viele Sachen und die will ich mit euch ein Stück rausarbeiten. Was können wir über Gott lernen, über den Vater, wie er ist? Also im Vers 1 habe ich sofort gelernt, dass er ermutigt. Er geht hin und sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Die irdischen Menschen oder Eltern, Gott hat uns dazu berufen, er hat uns einfach eingesetzt, das zu sein. Die sollen sich ein Beispiel nehmen an dem, wie Jesus ist. Aber wir scheitern oft daran und deswegen brauchen wir was, was uns übergeordnet ist, an dem wir uns orientieren können, wo wir nacheifern können. Und dieses Ermutigen ist total wichtig, weil alle, die Kinder haben oder auch hatten, die wissen, dass die sich schnell entmutigt fühlen und dass die Ermutigung brauchen, Lob und Anerkennung für das, was sie gemacht haben. Und wenn es ist, dass die Fußballkarten gerade ausgetauscht wurden, weil das halt gerade der Renner ist. Und da sagt meine Tochter gestern zu mir, kannst du dich nicht mal freuen? Nee, ich konnte mich in dem Moment nicht freuen, weil es einfach nur gestört hat. Aber sie hat gleichzeitig so recht gehabt mit dem, was sie gesagt hat. Was macht der Vater noch? In Vers 3 steht, dass er was vorbereitet und dass er zurückkommt. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Ich kenne mich mit den Originaltexten nicht so gut aus, aber ich habe gestern mal geguckt, was im Englischen dazu steht. Und im Englischen wird ein Wort benutzt für Wohnungen, das wird übersetzt mit Villa. Und da habe ich gedacht, wow, Wohnung ist vielleicht dem deutschen Sprachgebrauch auch ein Stück angepasst, wobei ich es schon von Luther kenne, also es ist auch schon ein altes Wort. Aber als ich gelesen habe, dass da steht Villa im Englischen, da habe ich gedacht, boah, was bin ich Gott wert, dass er so viele Villen da im Himmel ansetzt für uns. Und als ich meine Kinder gestern Abend ins Bett gebracht habe, da habe ich mit ihnen gesprochen, sie mögen sich doch mal vorstellen, wie es ist, wenn sie Jesus begegnen, wenn er wiederkommt mit seiner neuen Stadt. Und es ging zögerlich. Und da habe ich gedacht, warum geht denn das nur so zögerlich? Ich hatte ein Bild in meinem Kopf dazu. Und dann fiel mir ein, dass ich wohl offensichtlich noch nie deutlich genug gesagt habe oder ihnen gesagt habe, wie es in der Bibel steht, wie dieses Jerusalem aussieht, damit wir überhaupt eine Vorstellung bekommen können. Und dann habe ich Offenbarung 21 vorgelesen. Nach diesen neuen Übersetzungen ist das wie eine Kindergeschichte. Das ist ganz einfach zu verstehen. Und da steht, wie groß diese Stadt ist. Und ich habe gerade von einer Villa gesprochen und die ist ja nicht klein. Und in dieser neuen Übersetzung, aus der ich euch gerade auch vorgelesen habe, da steht, dass diese Stadt so breit ist wie hoch. Und da werden diese alten Maßeinheiten für uns übersetzt. Und ratet mal, wie groß diese Stadt ist. Da steht 2200 Kilometer lang. Und 2200 Kilometer breit. Deutschland von der Ostsee bis zu den Alpen ist ungefähr 1000 Kilometer. Nochmal so groß ist nur die Stadt Jerusalem. Und das habe ich meinen Kindern erzählt. Und wie die geschmückt ist, steht da drin. Und wir waren im Urlaub in Ostern in einem Museum und mein Mann und ich waren in der langweiligsten Abteilung zu lange zum Ärger unserer Kinder. Das war die Gesteinsabteilung, wo diese ganzen Rubine und Saphire abgebildet waren. Und weil ich das im Hinterkopf hatte mit diesem himmlischen Jerusalem, wie das beschrieben wird, diese ganzen Gesteine, sind wir dort ziemlich langsam durchgelaufen und haben uns das alles angeguckt. Aber unsere Kinder konnten damit nichts anfangen. Und als ich es gestern dann gesagt habe, zündete eine Idee. Und dann konnten sie in einem Buch nachschlagen, Gott sei Dank. Aber wenn die Stadt Jerusalem schon so groß ist, dann kann ich mir plötzlich auch vorstellen, dass ich in einer Villa wohnen könnte bei Gott. Und das finde ich schön. Also ich finde, das gibt Ehre an uns. Wie wichtig wir ihm sind. Und es gibt auch Sicherheit, weil er sagt nicht, ich gehe dann mal wieder, wo es schön ist, aber ihr müsst noch ein bisschen hier aushalten. Und weil er ja sagt, dass er die Wahrheit ist, ist es verlässlich, was er da gesagt hat. Also wir dürfen da uns dran klammern und festhalten und uns drauf freuen. Und es ist auch so, dass in diesem Prozess des letzten Jahres es so war, dass ich gedacht habe, nee, ich kann damit nichts anfangen, wenn die Leute sich immer freuen auf den Tag der Wiederkunft. Es ist doch schön hier. Und Gott beschreibt das, wie wunderbar er diese Erde gemacht hat. Warum soll ich mich auf etwas freuen, was ich noch nicht mal gesehen habe, wenn es doch hier ganz schön ist? Und dann habe ich gedacht, ja, hier ist es schön, da wo ich wohne, ist es tatsächlich schön. Hat nicht letztens jemand von vorne hier gesagt, da war einer aus Afrika oder wo, der gesagt hat, wie war es in Deutschland? Ja, wunderbar, es hat 3 Wochen geregnet. Ja, es ist wunderschön bei uns. Wir sind ein grünes Land. Ich habe meine Schwester mal in Spanien besucht, als sie da Au-pair noch war. Das war karg, da ist Wüste, da ist Dreck und Staub, da war nichts Grünes. Und die Farbe Grün beruhigt, wie wir alle wissen. Also da, wo ich lebe, ist es schön. Aber wenn wir über unseren Tellerrand rausgucken, dann sehen wir, dass es eben doch nicht überall schön ist auf dieser Erde. Und dann kann man schon verstehen, dass es eine Änderung geben muss. Und dass Gott was Neues schaffen muss. Und dann, wenn ich gesehen habe, dass es mit den anderen nicht so gut ist, dass es nicht jedem so gut geht wie mir, die ich doch schon fast im Paradies wohne, dann kann ich das schön finden, was Jesus da beschreibt in der Offenbarung. Dann kann ich mich darauf freuen. Und ich hole das extra hier hin, was später eigentlich erst kommt, eben aus der Offenbarung in diesen Johannes, weil wir das brauchen. Gott hat uns Fantasie gegeben. Wie oft lesen wir einfach nur schnell hier runter, aber da steckt so viel dazwischen, was gar nicht beschrieben wird, weil die Bibel platzen würde wahrscheinlich, wenn wir das alles da reinschreiben. Aber wie wichtig das Gott ist, dass es uns schön, ja, dass wir uns wohlfühlen, wo wir sind. Der hat uns auch nicht so einen schäbigen Planeten gegeben. Der hat gesagt, hier, das ist für euch, das ist schön. Und was machen Eltern? Die gehen zu ihren Kindern und sagen, hier, ich gebe dir was, das ist schön. Weil ich will, dass du dich freust. Weil ich will, dass es dir gut geht. Und das machen wir ja nicht von ungefähr, sondern das hat Gott in uns reingelegt. Und so geht er auch mit uns um. Und es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie er mit uns umgeht. Weil das unsere Beziehung zu ihm festigt. Und weil das dann unsere Beziehung zum Nächsten verändert. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Ich gehe mit jemandem zusammen wohnen, mit dem ich gern zusammen bin. Mit den anderen will ich nicht zusammen sein. Und Gott sagt, dann komme ich und hol euch und dann seid ihr, wo ich bin. Also wir haben bis jetzt gehabt, Gott ermutigt, Gott gibt Sicherheit und der Vater sucht Gemeinschaft mit uns. Er ist aber auch geduldig. In Vers 9 steht, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Er hätte doch auch hingehen können und stöhnen und sagen, meine Herren, jetzt laufe ich schon so lange mit euch hier durch die Gegend. Ihr habt schon so viel gesehen und ihr wollt es einfach nicht begreifen, oder? Das hat er nicht gemacht, aber das ist das, was uns als Eltern oft über die Lippen kommt, weil wir ja so begrenzt sind mit unserer Geduld. Und weil das, was wir sagen, wichtig ist. Aber das, was die Kinder nur nebenbei hören, das behalten die noch 100 Jahre bei sich, nur dass die Schuhe wieder richtig hingestellt werden. Das dauert 3 Tage, bis das passiert. So geduldig ist Gott. Weil Jesus so geduldig reagiert. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er offenbart sich uns. Er hält nichts zurück, weil er unser Vertrauen gewinnen will. Wenn ich nicht alles erzähle und wenn ich nicht Vorschuss leiste, wieso sollte denn mein Kind zu mir kommen? Und dieser Vorschuss geht ja bei uns Menschen schon los, indem Gott diese Babys so hilflos macht, dass sie so angewiesen sind auf uns, dass wir erstmal nur agieren müssen. Die tun gar nichts und wir sind so in der Pflicht. Aber er macht das auf so eine niedliche Weise, dass wir freiwillig in die Pflicht gehen. Ja, der sagt ja nicht, ja, hier, hast es und jetzt tu. Sondern der hat das so schön sich ausgedacht, dass man das freiwillig macht. Und dann, wenn das gefestigt ist, dann kommen die anstrengenden Parts, dann kommt die Ungeduld mit den Schuhen, was ich gerade gesagt habe. In Vers 10 und 11 steht, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Also der gibt alles preis. Der sagt nicht, ich sag's dir und du hast es so zu verstehen, weil ich es so gesagt habe, sondern der versucht es zu erklären. Aber Jesus merkt, dass sie es trotzdem nicht verstehen. Denn er sagt, okay, dann glaubt's halt wenigstens aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Das konntet ihr ja jetzt sehen. Das ist ja mit euch passiert. Das muss ich euch ja nicht erklären. Natürlich war es übernatürlich, aber sie haben es erlebt. Es ist nichts Unbekanntes, was er ihnen dort erzählt. Ja, und Gott beschenkt uns. Und er befähigt uns. Das sind zwei Dinge. Beim Schenken ist alles drin, aber bei der Fähigkeit, da kommt so Begabung dazu. Wenn ich es manchmal anstrengend finde mit den Kindern, dann denke ich, wow, dass du mir zutraust, sowas Widerborstiges auf die Reihe zu bringen. Das ist ein Kompliment von Gott an mich. Und das gibt mir neue Zuversicht. Und ich bin nicht selten dankbar, dass es eine Nacht gibt, wo es eine Pause hat und wo man am nächsten Morgen wie neu anfangen kann. Aber in Offenbarung steht, dass es keine Nacht geben wird. Nur mal zur Information. Und auch keine Sonne und kein Mond. Gott ist so hell, dass wir nur ihn brauchen. Wir Eltern sind Trainer für unsere Kinder und das machen wir liebevoll in den meisten Fällen. Wir haben das gerade am 1x1 durch oder sind da mittendrin, das kleine 1x1. Und wir müssen das trainieren. Die Kinder lernen das gut in der Schule, aber das reicht nicht aus. Da sind Hausaufgaben notwendig. Und die muss man interessant gestalten, weil sonst lernt sich das so schlecht auswendig, dieses Einmaleins. Aber so wie wir das liebevoll machen, so macht Gott das mit uns. Und er hat gesagt, warum sage ich das mit dem Befähigen? Er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Sogar noch größer. Habe ich gedacht, ja, warum noch größer? Hier steht, denn ich gehe zum Vater. Jesus kann nicht noch größere Werke tun, weil seine Zeit hier auf der Erde begrenzt ist. Er hat uns einfach vorgelebt. Und dann sollten wir in seine Fußstapfen treten und das übernehmen. Und deswegen werden wir Größeres tun, weil er uns dazu befähigt. Geschenke, von wem erhält man denn Geschenke? Nicht von irgendjemandem, Fremden, sondern Geschenke erhält man von denjenigen, mit denen man in enger Verbindung steht. Und auch unsere Kinder kriegen die Geschenke eigentlich nur, wenn sie mit uns in enger Verbindung stehen. Wenn man mit seinen Eltern keine Beziehung hat und die nicht kennt, dann wird es wohl auch nichts geben. Und so wünscht sich Gott Nähe, damit er uns beschenken kann. Er wartet so lange, bis wir bereit sind, hinzukommen und zu sagen, ja, ich will mit dir zusammen sein. Ich will Zeit in deiner Nähe und deiner Gegenwart verbringen. Das ist mein größter Kampf im Moment. Ich habe vorhin gesagt, dass ich das gekostet habe. Aber nicht jeder Tag gibt ausreichend Gemütlichkeit dafür her. Zeit bestimmt, weil für Zeit entscheide ich mich. Aber oft ist es eine Atmosphäre, in die man erstmal eintauchen muss. Und die Geduld dafür aufzubringen, die ist ganz schwierig für mich im Moment. Und in Vorbereitung auf meine Predigt habe ich gesagt, lieber Gott, ich will nicht sagen, was ich will, sondern ich will sagen, was du mir gibst. Aber ich brauche mehr als nur ein paar Gedanken, die mir durch meinen Kopf schießen. Ich habe es ausgesprochen. Ich saß da. Ich musste aufstehen, was erledigen. Und wie ich den Raum verlasse, höre ich, wie mein Handy piept. Und dann habe ich meine Arbeit erledigt und bin aber schon mit dem Bewusstsein zurückgegangen. Jetzt muss ich mal gucken, was da gepiept hat. Und da schreibt eine Person, eine Freundin von mir, die nichts von meiner Predigt weiß, die nichts von meiner Situation wusste, in der ich gerade stecke. Ich habe gerade an dich gedacht und ich habe das gelesen und das möchte ich dir schicken. Und die moderne Technik, die macht so viele schöne Dinge möglich und sie hat einfach geknipst, was sie gelesen hat und dann konnte ich das einfach in groß lesen. Da musste man nicht mal was abschreiben. Und was sie da geschrieben hat, das waren persönliche Worte, die sie gelesen hat, die Gott an jeden von uns richtet, aber in dem Fall waren sie an mich gerichtet. Und ich habe gedacht, das habe ich euch vorhin auch gesagt, im Gebet, wie liebevoll Gott ist, wie respektvoll er mit uns umgeht. Er überstürzt nichts, er überrennt nichts von uns, er geht genauso mit, wie wir bereit sind. Ich habe ihn gebeten, dass ich was erleben möchte. Und er hat das Gebet sofort erhört. Gott, er hört immer unsere Gebete sowieso. Aber wir lesen in der Bibel, dass es manchmal Hindernisse gibt, warum das nicht sofort eintreten kann. Aber das soll nicht die Mehrheit sein, sondern die Mehrheit soll unser Vertrauen sein, wie fürsorglich Gott mit uns umgeht. Und so war ich da ermutigt. Und ich habe noch ein paar mehr dieser Dinge erlebt, aber das war so ein großes, was mir jetzt, ich kann den Rest gerade nicht mal mehr aufzählen. Aber ich habe ihm Gott das gesagt und dasselbe lesen wir hier, wie ernst Gott uns nimmt. In Vers 5 und auch in Vers 8. Bei 5 sagt der Thomas, was? Wo willst du denn hingehen? Wir wissen es nicht und dann sollen wir den Weg schon kennen. Da flippt Jesus auch nicht aus und sagt, was, du hast wieder Worte und noch eine Frage zu dem, was ich schon so ausführlich erklärt habe? Sagt er nicht. Der sagt ganz liebevoll, ich bin der Weg. Und der Philippus hat wieder eine Frage. Der hat's jetzt gerade schon erklärt. Da sagt er, ja, aber zeig uns den Vater. Gott nimmt das total ernst. Also wir dürfen Fragen stellen, auch wenn wir es schon verstanden haben müssten. Und er verurteilt uns dafür nicht. Das war ganz enorm wichtig für mich. Von diesem verrückten Bild, was ich auf Gott projiziert habe, abzurücken. Es gab da Situationen, in meinem Leben, wo ich zu meinem Vater gegangen bin und Fragen hatte und Erklärungen wollte. Und das sind nur Ausschnitte, ganz kleine, die ich jetzt sage. Das ist nicht überhaupt all das, was ich mit meinem Vater erzähle, ist nicht eine große Sache. Das sind kleine Dinge. Aber diese kleinen Dinge, so wie wenn Salz in der Suppe fehlt, schmeckt's nicht, die durchmischen das ganze Restliche. Ich bin zu ihm gegangen, zu meinem Vater, und hatte Fragen und habe die gestellt und ich habe keine Antwort bekommen. Und genau mit diesem Bild bin ich zu meinem himmlischen Vater gegangen. Ich hatte Fragen an meinen himmlischen Vater, aber ich bin gar nicht mit den Fragen ganz bis dahin gegangen, weil mein Kopf mir gesagt hat, du hast sowieso keine Antwort. Und mein eigener Vater hat das auch nicht böswillig gemacht. Er hat sich nicht so vor mich hingesetzt und hat gesagt, nein, kriegst keine Antwort. Da kam keine, vielleicht hatte er auch keine. Das sei mal dahingestellt, es geht hier nicht um Absicht. Die absichtliche Dinge, die er einfach falsch gemacht hat, sondern einfach Dinge, die ich entdecke, und das geht jedem von uns so. Jeder, der hier sitzt, hat Eltern gehabt, die Fehler an einem machen. Und ich rede von den Unbewussten im Moment, wo wir mit umgehen müssen, was das mit uns gemacht hat, wie uns das geformt und geprägt hat. Aber es ist doch eine Lüge, dass ich keine Antwort von Gott bekomme. Hier in dem Text, den wir gelesen haben, sehen wir es. Die fragen was und Jesus antwortet. Der lässt sie nicht stehen und ignoriert die. Und er schlägt uns noch nicht mal eine Bitte ab. Das ist so der Gipfel am Ende. Da sagt er nämlich, und alles, worum ihr mich dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Warum macht er das? Damit wir sehen, wie gut Gott ist. Damit wir glauben können, damit wir aufgebaut sind dafür. Und da geht's nicht darum, ich wünsche mir ein Moped oder ich wünsche mir eine Tonne voller Süßigkeiten. Das hat was mit einer Beziehung zu tun. Ich wünsche mir von meinen Eltern ja auch nicht die Millionen, sondern mir geht's darum, dass ihr versteht, um welche Wünsche es hier geht. Das ist nicht ein Wunschautomat, oben rein und unten raus. Aber wie ich es gerade gesagt habe, wir wünschen uns von unseren Eltern, dass die Fragen, die wir haben, dass wir hingehen können und dass wir eine Antwort bekommen. Oder dass wenigstens die ehrliche Antwort heißt, ich habe keine Antwort. Nur das baut die Beziehung am Ende. Es gibt ein Lied von aus Bad Gandersheim, aus der Bibelschule. Das heißt, zu Hause ist bei dir, da wo niemand mich anklagt. Also es heißt nicht so, das Lied, das ist eine Textpassage aus dem Lied. Diese Textpassage, die begleitet mich jetzt schon bald ein Jahr. Die ist so schön. Das ist meine Vorstellung von Gott. Zu Hause ist bei dir, wo niemand mich anklagt. Wo ich keine Angst haben muss, dass mit dem, was ich habe oder will, ich unangenehm auffallen könnte. Sondern, dass Gott sich der Sache erbarmt, so wie wenn ein Kind weint und zu seinen Eltern läuft, man sich hinhockt und sagt, komm her, was hast du denn? Und ich, ein Indianer weint nicht, zack, zack. So ist Gott nicht, aber unsere Vorstellungen sind oft so. Weil wir das hier so erleben und weil wir das so auf Gott übertragen. Im Grunde genommen ist das nicht verwerflich, dass das so ist. Aber wir sollen es erkennen, dafür hilft uns Jesus. Und dann sollen wir die Lügen rausschmeißen und die Wahrheit glauben. Und die Wahrheit ist, dass Gott nicht so ist wie unsere Eltern. Gott ist vollkommen und er ist viel, viel besser. Das ist meine neue Grundlage in der Beziehung zum himmlischen Vater. Und das ist ein Training. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss ich dranbleiben. Und ich will euch noch was sagen. Wir haben einen Widersacher. Es gibt einen Namen, der heißt Luzi. Der kommt aus dieser Richtung. Aber eigentlich ist es ein schöner Name. Der Teufel heißt Luzifer, das heißt Engel des Lichts. Daran gibt's nichts auszusetzen, das ist was Wunderbares. Aber weil er sich über Gott erheben wollte, musste er leider gehen. Und das war eine freie Entscheidung. Will ich nicht weiter drüber reden heute. Aber er war so nah an Gott, dass er genau weiß, wie schön es dort ist und was diese Nähe ausmacht. Und keiner weiß so gut, was das bewirkt wie er. Und deswegen setzt er alles daran, um uns von dieser Gemeinschaft und dieser Atmosphäre, von dieser Zeit mit Gott abzubringen und uns obendrein noch Lügen zu sagen, wie bei der Eva. Hat Gott wirklich gesagt, bist du dir ganz sicher, also so verdrehen? Aber ich stehe heute hier, um euch gute Nachricht zu sagen. Das war mein Wunsch. Gott ist anders und besser als der beste Vater hier auf Erden. Und denen, die keinen hatten und demzufolge Gott nicht zutrauen, dass er ein guter und liebevoller Vater sein kann, will er auch ein Vater sein. Für den ändert sich nichts. Wir haben vorhin gesungen in unserem Lied, Gott ist, wie er schon vor Ewigkeiten war, ist er auch in Zukunft. Das heißt, das, was wir hier lesen und all das, was mit dieser biblischen Geschichte hier, dem ganzen Bibelbuch passiert ist, so war Gott schon, bevor er das alles gemacht hat. Und so wird er sein, wenn wir bei ihm sind. Daran ändert sich nichts. Wunderbar, das heißt, wir müssen nicht befürchten, wir kriegen eine Überraschung, mit der wir nicht umgehen können, wenn es soweit ist. Ich habe vorhin gesagt, angefangen habe ich mit meinem himmlischen Vater. Mit meinem leiblichen Vater musste ich ja nun auch noch irgendwie umgehen. Ich konnte ihm vergeben. Vergeben ist eine Sache, die hat nur mit mir zu tun. Ich lege das einfach bei Gott ab und gebe mein Recht ab, Gerechtigkeit schaffen zu wollen und überlasse das ihm. Für Versöhnung braucht es zwei. Ich habe vorhin auch gesagt, dass wir auch Versöhnung gelebt haben. Das ist auch schön. Aber nicht immer ist das möglich. Bei Gott abzugeben, dass ich Gerechtigkeit haben will, wo Ungerechtigkeit widerfahren ist, da wird man frei. Da wird Last weggenommen von einem. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Die Baustelle gehört mir nicht mehr. Wunderbar, ich kann mich um was anderes kümmern. Das Ziel meiner Predigt ist, dass ich wünsche, dass heile Beziehungen entstehen. Und die entstehen nur, wenn wir wissen, wer der Vater ist, weil dort alles anfängt. Und nur wenn die Beziehung zu ihm stimmt, habe ich vorhin schon gesagt, wird es auch Auswirkungen zum Nächsten haben. Vielleicht sind die Beziehungen verletzt, dann brauchen sie Heilung, aber vielleicht sind sie auch zerbrochen, dann brauchen sie Wiederherstellung. Gott macht das und er liebt es, gnädig zu sein. Das ist auch ein Lied, was wir singen. Du liebst es, gnädig zu sein. Es geht nicht über Nacht. Und das Tempo geben Gott sei Dank auch wir vor, weil Jesus geht nur in dem Tempo, was wir bereit sind mitzugehen. Und ich habe festgestellt, dass ich an manchen Punkten schon mal fast dran war. Aber es hat nicht gereicht. Und jetzt war es soweit. Gott wartet. Und im Idealfall warten wir Eltern ja auch. Weil wenn wir schreien, komm jetzt her, kommt ja auch keiner. Mein Angebot. Das gehörte in den Alltag umzusetzen. Ich habe oft in den letzten Wochen dort hinten an meinem Platz gesessen und habe die Predigten verfolgt und habe gedacht, wo ist jetzt der praktische Teil? Wo wird es jetzt ganz ernst für das, was wir gehört haben? Und mein Angebot ist, dass wir ein Zeichen setzen, dass wer der Meinung ist, er möchte seine Beziehung zum Vater im Himmel vertiefen oder neu anfangen oder verändern lassen, dass der aufsteht und nach vorne kommt hier, wo Platz ist, da. Und dass wir dafür beten. Weil das ein Anfang ist. Es braucht das, wenn jemand wenn jemand heil werden will, und ich rede jetzt gerade von körperlichen Gebrechen, dann wird gesagt, sobald du etwas spürst, steh auf. Warum? Damit der Zweifel nicht zurückkommen kann und das kleine Korn, was gerade aufgeht, niedermacht. Und wenn wir aufstehen, dann ist das ein sichtbares Zeichen. Nicht für alle die, die da sitzen und denken, aha, sondern für uns selbst. Es geht um nichts anderes als um die Beziehung zwischen meinem Vater im Himmel und mir. Und auch das möchte ich zum Zeugnis sagen. Ich arbeite immer noch daran, aber es ist ein großes Problem für mich, was andere über mich denken. Und loszulassen und zu denken, ja, doch egal, geht hier nur um mich. Das ist schwere Arbeit. Gestern habe ich einen Sack Kartoffeln gekauft und mein Auto stand zu weit weg. Da hat der Verkäufer zu mir gesagt, er wäre bereit, das da hinzubringen. Da habe ich gesagt, nee, lass mal, ich stehe da genau gegenüber vom Markt. Ich möchte dort noch was einkaufen, das ist mir unangenehm. Der Verkäufer ist Christ und hat gesagt, ja, ganz wie du willst, aber du bist ein freier Mensch. Und ich gehe mit meinen Tüten zu meinem Auto und lade das ab und gehe beim Markt einkaufen. Und in meinem Kopf geht es die ganze Zeit, du bist ein freier Mensch. Du bist ein freier Mensch. Habe ich gedacht, ja, ich lebe in Deutschland, das hatten wir am Anfang schon. Ich bin ein freier Mensch, es gibt Menschen auf dieser Erde, die sind nicht frei. Aber ich bin ein freier Mensch, Gott sei Dank. Und ich kam zurück und bin mit meinem Auto vor das Geschäft gefahren, um den Sack Kartoffeln einzuladen. Und da kam der Verkäufer freiwillig, ohne Aufforderung raus und hat mir das ins Auto getragen. Und habe ich gesagt, das hat mir gut getan, dass du gesagt hast, du bist ein freier Mensch. Mein Kopf, der brauchte was zum Arbeiten. Und dann sagt er, ja, andere Leute, die stellen den Einkaufsbeutel vor unserem Geschäft ab, weil sie sich nicht trauen, weil sie den Rest dann noch bei uns. Aber ich kann ja keinen zwingen. Recht hat er, aber was hält mich da gefangen, was andere über mich denken? Das hält mich gefangen, weil ich einen guten Eindruck machen will. Aber da bleibt wieder die Last bei mir, bei meiner Leistung, bei all dem, was ich tun muss, damit das doch eintrifft und ich nicht hier vom Pferd falle oder auch nicht dort. Gott hat angefangen, hier drin Heil auszusprechen und wachsen zu lassen. Und es ist mir nicht mehr so wichtig wie früher. Dafür bin ich Gott dankbar, dass ich cool werden kann und beim nächsten Mal lasse ich mir auch den Sack Kartoffeln dahin tragen. Ja, mein Angebot steht. Wer möchte eine Beziehung zum Vater erneuern, vertiefen, verändern, für den möchte ich jetzt beten. Wir gehen dahin, da ist mehr Platz. Ich komme da runter. Mach das gut. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du nichts gescheut hast, um uns zu zeigen, wie du bist. Du hast deinen Sohn in diese Welt geschickt. Aus deiner himmlischen Herrlichkeit hast du ihn auf diese Erde gebracht, die du wunderbar gemacht hast, aber die du doch auch als kalt bezeichnest, weil die Sünde hier lebt. Wir danken dir für deine Errettung und dass du an unseren Herzen arbeiten willst, dass du diese Beziehung erneuern willst und festigen willst, dass uns nichts umschmeißen kann. Du siehst, wer hier nach vorne gekommen ist und wer die Beziehung zu dir erneuern und vertiefen will. Oder wo die Beziehung zu dir Heilung braucht. Du bist der Gott des Heils. Und du hast versprochen, die Kranken gesund zu machen. Dafür bist du am Kreuz gestorben, Jesus. Für unsere Sünden und für unsere Krankheit. Das spreche ich über dieser Gemeinde aus. Deinen Sieg. dass du an jedem arbeitest, der hier ist, so wie du es auch an mir tust und getan hast. Ich danke dir dafür, dass du uns so ernst nimmst, dass wir das lesen konnten, wie du mit uns umgehst und dass wir das herausarbeiten konnten. Hilf, dass wir es nicht vergessen und dass es tief in unserem Herzen ist. Ich segne einen jeden Einzelnen, der hier steht, dass du mit deiner großen Güte und Gnade zu ihm kommst und dass du ihn triffst, mitten ins Herz. Und Heiliger Geist, wir haben heute wenig über dich geredet, weil es erst danach kommt. Aber ohne dich können wir nichts tun, ohne dich brennt unser Motor nicht. Wir brauchen eine Begegnung mit dir, damit wir erzählen können, was du für uns tust, während du uns hier tröstest auf dieser Erde und Jesus im Himmel für uns alles vorbereitet. Das sind wunderbare Erfahrungen. Wir brauchen mehr davon und ich bitte dich darum, dass du kommst und wirkst. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.